Mein Name ist Marianne Schulze. Ich bin unabhängige Menschenrechtskonsulentin und Vorsitzende des Monitoring-Ausschusses zur Einhaltung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen.
Inklusion und inklusive Bildung als ein Schwerpunkt des UN-Monitoring-Ausschusses. Gestaltung der Sendung: Gerhard Wagner. Frick Radio berichtet anlässlich der zweiten Sitzung des unabhängigen Monitoring-Ausschusses zur Einhaltung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung in Österreich in einem Interview mit Marianne Schulze, der Vorsitzenden dieses Monitoring-Ausschusses, nicht nur über das Thema inklusive Bildung, sondern am Rande auch über die Auswirkung dieser Resolution auf viele Themen behinderter Menschen in Österreich. Doch zunächst ging es um die allgemeine Frage zur Situation der Menschenrechte von behinderten Menschen in Österreich und der ganzen Welt. Im Interview habe ich Marianne Schulze zunächst gefragt, wie die UN-Resolution entstanden ist und wie sie in Österreich umgesetzt wird.
Der Menschenrechtsschutz, den die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte aus dem Jahr 1948 propagiert, ist ein sehr umfassender. Gemäß der Menschenrechtserklärung aus 1948 werden die Menschenrechte von allen Menschen geschützt. Es soll jeder dieselben Chancen, dieselben Möglichkeiten haben, seine Ideen und seine Ideale zu verwirklichen. Das Problem ist, dass die Antidiskriminierungsklausel in der Menschenrechtserklärung von 1948 viele Diskriminierungsgründe aufzählt, jedoch Beeinträchtigung bzw. Behinderung nicht als Diskriminierungsgrund genannt ist. Das hat zur Konsequenz gehabt, dass die Menschenrechtsdokumente, die seither beschlossen wurden, Menschen mit Behinderungen konsequent ausgelassen haben. Das heißt, die Exklusion von Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft hat sich auch in den Menschenrechtsdokumenten der Vereinten Nationen widergespiegelt. Das hat sich erst geändert 1989. Da wurde die Kinderrechtskonvention beschlossen, die in einem eigenen Artikel über Kinder mit Behinderungen spricht und die auch eine Klausel gegen Diskriminierung hat, die Behinderungen explizit erwähnt. Untersuchungen haben aber gezeigt, dass der Menschenrechtsschutz von Menschen mit Behinderungen nur wegen dieser Klausel in der Kinderrechtskonvention sich nicht wirklich verbessert hat. Das war mit einer der Gründe, warum einige Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen gesagt haben, da muss sich was ändern. Da braucht es einen expliziteren Schutz, da braucht es eine konkretere Handhabe, auch rechtlichermaßen, um klarzustellen, dass Menschen mit Behinderungen völlig selbstverständlich Zugang haben müssen zu allen Menschenrechten. Es hat einige Initiativen gegeben, gerade auch in den 80er und 90er Jahren, wo die UNO mehrere Schwerpunktaktionen gesetzt hat. So ein Schwerpunktjahr zu Menschen mit Behinderungen, gefolgt von einem Jahrzehnt, in dem sie Menschen mit Behinderungen in den Fokus genommen hat. Und am Ende dieses Prozesses wurde dann aber doch noch beschlossen, eine eigene Konvention zu schreiben. Die Vereinten Nationen haben einige thematische Konventionen zu Menschenrechten, eine Kinderrechtskonvention, eine Frauenrechtskonvention, eine Konvention gegen Folter, auch eine Konvention gegen Rassismus, dann eine Konvention über die politischen Rechte, sind zum Beispiel Meinungsfreiheit, das Recht auf ein faires Verfahren, und eine Konvention über sogenannte wirtschaftliche Menschenrechte, wie zum Beispiel das Recht auf Bildung, das Recht auf Arbeit, das Recht auf Gesundheitsversorgung. Und nun gliedert sich diese Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen in eine Kette von wichtigen Menschenrechtsdokumenten ein und stellt klar, dass Menschen mit Behinderungen alle Menschenrechte leben können müssen. Die Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen formuliert Menschenrechte in einer inklusiven und barrierefreien Art und Weise und soll damit einen entschiedenen Beitrag dazu leisten, dass Menschen mit Behinderungen wesentlich selbstverständlicher Teil der gesellschaftspolitischen Mitte werden.
Das bedeutet also, dass die UNO diese Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen ganz explizit als einen Teil der Menschenrechte sieht. Habe ich das richtig verstanden?
Ja. Die Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen ergänzt die bereits bestehenden Menschenrechtskonventionen, indem sie klipp und klar formuliert, Menschenrechte müssen barrierefrei und inklusiv gestaltet sein, um sicherzustellen, dass gerade auch Menschen mit Behinderungen, die aus Sicht der UNO zu jener Gruppe in der Gesellschaft zählen, deren Rechte wesentlich häufiger verletzt werden als die Menschenrechte von anderen Bevölkerungsgruppen, dass hier sichergestellt ist, dass sie Zugang zu allen Menschenrechten haben.
Noch ein kleiner Exkurs, bevor ich zu Österreich komme. Welche Stelle der UNO und wo ist jetzt für diese Resolution verantwortlich?
Konvention ist verantwortlich. Die Vereinten Nationen haben ein mehrschichtiges System in der Umsetzung von Menschenrechtskonventionen. Zum einen gibt es Bemühungen innerhalb der Verwaltung der Vereinten Nationen. Da gibt es ein eigenes Sekretariat für die Umsetzung der Konvention, die sich nicht nur an die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen richtet, sondern gerade auch an die Vereinten Nationen intern. Das heißt, als Konsequenz der Konvention versuchen die Vereinten Nationen nun jetzt sehr stark sicherzustellen, dass die Vereinten Nationen barrierefrei sind und dass mehr Menschen mit Behinderungen für die Vereinten Nationen arbeiten. Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Signal an die Mitgliedstaaten, dass das Selbstverständnis von Inklusion und Barrierefreiheit auch gelebt wird von den Vereinten Nationen. Ein anderes wichtiges Gremium ist ein Expertinnengremium in Genf, das mehrfach im Jahr zusammentritt, um die Menschenrechtssituation von Menschen mit Behinderungen in den einzelnen Ländern, die die Konvention bereits in ihre Gesetzgebung übernommen haben, überprüft. Das sind derzeit 12 Personen, von denen die Mehrheit selbst eine Behinderung hat, die aus allen 5 Kontinenten stammen und viele davon eine langjährige Erfahrung auch beruflicher Natur haben in der Frage von Inklusion und Barrierefreiheit. Und dieses Gremium ist eben dafür zuständig, einen Bericht zum Beispiel aus einem Mitgliedsland wie Österreich zu lesen, zu kommentieren, kritisch zu hinterfragen und danach auch eine Stellungnahme darüber abzugeben, wie die Situation in Österreich eingeschätzt wird.
Konvention 2008 beschlossen und meines Wissens nicht nur die Konvention, sondern auch ein Zusatzprotokoll und hat damit auch gewisse Verpflichtungen übernommen. Mhm. Und jetzt komme ich zu meiner eingangs zweiten gestellten Frage. Und wie wird das jetzt in Österreich umgesetzt und welche Rolle spielen Sie bei dieser Umsetzung?
Die österreichische Regierung hat sich im Frühjahr 2008 entschlossen, eine Empfehlung an das Parlament zu geben, dass die Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen ratifiziert werden soll. Ratifikation bedeutet die Übertragung in den Teil der nationalen Gesetzgebung. Das ist ein Akt, der in Österreich durch das Parlament vorgenommen wird. Und das österreichische Parlament hat im Juli 2008 eben diese Ratifizierung vorgenommen, sprich, die Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen hat die Zustimmung des österreichischen Parlaments bekommen und ist in einem Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden. In weiterer Folge ist dann ein Dokument bei den Vereinten Nationen hinterlegt worden, mit dem Österreich auch an die Vereinten Nationen gemeldet hat, ja, wir möchten Mitglied dieser Konvention sein. Die Ratifikationsurkunde wurde am 26. Oktober 2008 hinterlegt. Das ist also das Datum, mit dem die Konvention in Österreich in Kraft getreten ist und für die österreichische Regierung verbindlich geworden ist. Seit dieser Zeit sollte die österreichische Regierung keine Akte mehr setzen, keine Gesetze mehr beschließen, keine Verordnungen mehr erlassen, die der Konvention widersprechen, die also Menschen mit Behinderungen potenziell aus gesellschaftspolitischen Bereichen ausschließen würde. Parallel zur Ratifizierung der Konvention hat die österreichische Regierung einen Änderungsbedarf gesehen, und das war die Frage, wer überwacht die Einhaltung der Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. In Österreich gab es für diese Zwecke kein adäquates Gremium, und daher wurde beschlossen, einen Monitoring-Ausschuss einzurichten. Dieser ist konstruiert als ein Beratungsgremium des Bundesbehindertenbeirates. Der Monitoring-Ausschuss hat 7 Mitglieder, die alle von der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation, das ist der Dachverband der österreichischen Behindertenorganisationen, nominiert werden. 4 der Mitglieder sind von der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation direkt nominiert. Ein Mitglied ist aus dem Bereich der Wissenschaft, ein Mitglied ist aus dem Bereich der allgemeinen Menschenrechte und das 7. Mitglied ist eine Expertin oder Experte aus dem Bereich der Entwicklungszusammenarbeit. Für die 7 Mitglieder gibt es dann auch jeweils ein Ersatzmitglied, also insgesamt 14 Personen, die alle von der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation nominiert wurden und dann vom zuständigen Minister für Soziales bestellt wurden. Der Monitoring-Ausschuss ist ein unabhängiges und weisungsfreies Gremium. Das heißt, der Monitoring-Ausschuss muss auf niemanden hören oder keine Interessen berücksichtigen, außer das zentrale Interesse, die Umsetzung der Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen zu überwachen und kritisch zu kommentieren. Die Mitglieder des Monitoring-Ausschusses arbeiten alle ehrenamtlich, werden nicht bezahlt, bekommen auch keine Aufwandsentschädigung. Das ist einer der Kritikpunkte, die der Monitoring-Ausschuss selbst auch hat an der Konstruktion. Die Vereinten Nationen sehen für Überwachungsgremien, so wie es der Monitoring-Ausschuss ist, auch eine finanzielle Unabhängigkeit vor. Die ist im Fall des Monitoring-Ausschusses nicht gegeben. Ein anderes Problem ist zum Beispiel auch, dass die Konvention selbst ja von Inklusion spricht, diese Inklusion also auch für das Gremium gelten sollte und der Monitoring-Ausschuss daher nicht in einem Fachministerium untergebracht sein sollte, sondern wesentlich besser näher an der gesellschaftspolitischen Mitte, zum Beispiel beim Parlament, eingerichtet wäre. Das gesagt habend, möchte ich betonen, dass die Zusammenarbeit zwischen dem Monitoring-Ausschuss und dem Sozialministerium exzellent ist.
Darf ich nur kurz einwerfen, näher beim Parlament, also so ähnlich vielleicht wie die Volksanwälte?
Genau.
Und jetzt kommen wir zu Ihnen, Aha. Weil Sie sind ja die Vorsitzende des Monitoring-Ausschusses. Und ja. Wie sind Sie zu dieser, sind Sie einer der Nominierten gewesen und dann gewählt worden?
Genau.
Können Sie uns ein bisschen was über Ihre Lebensgeschichte sagen? So ganz kurz, ein kurzes Porträt, eine kurze Selbstvorstellung, dass sich die Hörerinnen und Hörer vorstellen können, wer Sie sind.
Okay. Also ich bin die Tochter einer australischen Staatsbürgerin und eines österreichischen Staatsbürgers, das heißt eine australisch-österreichische Mischung. Ich bin in Teilen in Österreich und in Teilen in Australien aufgewachsen, bin in beiden Ländern zur Schule gegangen und hatte dann auch das große Glück, in beiden Ländern studieren zu können. Ich habe ein Studium der Rechtswissenschaften dann in Österreich abgeschlossen, habe dazwischen einige Berufserfahrung auch im Ausland sammeln können, habe unter anderem zum Beispiel in der Volksrepublik China gearbeitet, schon zum Schwerpunkt Menschenrechte. Habe dann in weiterer Folge eine Zusatzausbildung gemacht, einen Masters für internationale Menschenrechte, den ich mit einem großzügigen Stipendium der Vereinigten Staaten von Amerika in der Nähe von Chicago absolviert habe. Bin danach in ein Praktikum gestolpert, das die Beobachtung der Vereinten Nationen, konkret der Generalversammlung, in Menschenrechtsfragen zum Inhalt hatte. Im Kontext von diesem Praktikum, bei dem die wirtschaftlichen und sozialen Menschenrechte, also zum Beispiel das Recht auf Nahrung oder das Recht auf Arbeit, im Blickpunkt standen, bin ich dann auch gebeten worden, die 4. Verhandlungsrunde der Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen zu beobachten und kritisch zu analysieren. Und aus diesem Engagement ist dann ein Serienengagement geworden. Ich habe dann auch die 5. Verhandlungsrunde für diese Organisation beobachtet, bin dann in der 6. Verhandlungsrunde für Berichtszwecke eingesetzt worden und danach von einer Plattform, die zur Inklusion von Menschen mit Behinderungen in die Entwicklungszusammenarbeit arbeitet, gebeten worden, mich konkret für eine Bestimmung in der Konvention zu engagieren, die sicherstellt, dass Menschen mit Behinderungen in der Entwicklungszusammenarbeit inkludiert sind. Das ist jetzt Artikel 32 der Konvention.
Sie haben also schon, bevor Sie das gemacht haben, mit den Vereinten Nationen etwas zu tun gehabt.
Ja.
Und die Frage, die sich mir aufdrängt, ist die, da Sie ja schon in sehr, sehr vielen anderen Ländern waren, in Australien, in den USA und in China, sind Ihnen da, gut, Sie waren damals noch nicht fokussiert auf Menschen mit Behinderungen alleine, aber ist Ihnen aus Ihrer Erfahrung, sind Ihnen da fundamentale Unterschiede im Bewusstsein im Vergleich zu Österreich?
Sie meinen Menschenrechte generell oder Menschen mit Behinderungen?
Beides. Vor allem Menschen mit Behinderungen, also jetzt fokussiert auf Menschen mit Behinderungen. Barrierefreiheit, die man ja im öffentlichen Raum leichter sieht.
Also in Australien habe ich, zumindest was die physische Barrierefreiheit betrifft, das Gefühl, dass die Maßnahmen früher eingesetzt haben und auch konsequenter durchgeführt worden sind. In den USA merkt man diesen American with Disabilities Act, ADA, sehr deutlich, nicht nur in der Frage der physischen Barrierefreiheit, sondern vor allem auch in der Frage der sozialen Barrierefreiheit. Ich habe gerade im amerikanischen Mittelwesten, wo ich studiert habe, das Gefühl gehabt, dass Menschen mit Behinderungen und auch mit schwereren Behinderungen wesentlich mehr in der Öffentlichkeit präsent sind, als sie es in Zentraleuropa sind.
Jetzt würde ich ganz gerne zu einzelnen Punkten kommen. Also wir haben einen Mitarbeiter bei Freak Radio, der hat eine Sachwalterschaft, weil er hat eine Lernbehinderung, allerdings nur im Bereich des persönlichen Vermögens. Und bevor diese eigentlich relativ versteckte Regelung gekommen ist, denn niemand erwartet sich etwas zur Sachwalterschaft in einem Budgetbegleitgesetz, hat er eigentlich schon kritisiert, wenn er etwas arbeitet und wenn er sich etwas dazu verdient, dann muss er eine Art Steuer, eine Abgabe an den Sachwalter zahlen von 3% von dem, was er im Jahr verdient und noch einmal eine vom gesamten Vermögen, auch eine Abgabe. Das war schon störend genug. Jetzt kommt von dem Ganzen noch einmal eine Gebühr für das Gericht dazu. Sie haben schon vorher angesprochen, dass das Parlament sich selbst gebunden hat an die UN-Konvention, aber Sie haben auch schon kritisiert, dass es im Budgetbegleitgesetz nicht passiert ist. Was haben Sie damals kritisiert?
Die Regierung hat also in dem Budgetbegleitgesetz beschlossen, dass es Gerichtsgebühren gibt für die Frage von Sachwalterschaft. Und das ist im Lichte der Konvention mehrfach problematisch. Das eine ist die mangelnde Transparenz, sprich, es hat davor niemand gewusst. Das zweite ist die mangelnde Konsultation oder die nicht vorhandene Konsultation von Menschen mit Behinderungen, die der Konvention widerspricht. Die Konvention legt Inklusion so aus, dass Menschen mit Behinderungen in Angelegenheiten, die sie betreffen, gehört werden müssen. Die Konvention legt ein sehr strenges Maß an, spricht nicht davon, dass die Regierung das kann oder darf oder soll, sondern sie sagt, sie muss. Und dann ist da natürlich das ganz große Problem, dass mit Menschen mit Behinderungen, die einen Sachwalter oder eine Sachwalterin haben, eine Bevölkerungsgruppe finanziell belastet wird, die es ökonomisch sowieso schon nicht so leicht hat. Eine Nebenschiene wäre hier auch zu kritisieren, dass die Sachwalterschaft im Lichte der Konvention problematisch ist. Und eine Verstärkung der Sachwalterschaft oder eine größere Etablierung in den Strukturen auch durch eine Gebühr definitiv der Konvention widerspricht, wie die ökonomische Belastung von Menschen mit Behinderungen sowieso problematisch ist im Sinne der Konvention.
Ich würde gerne aus unseren Erfahrungen, wir haben einige Beiträge zum Thema Sachwalterschaft gemacht und es war ja bis vor 3 Jahren so, dass ein Sachwalter, Rechtsanwälte, meistens waren das Juristen, selten war der Verein für Sachwalterschaft, weil der Bedarf scheint sehr groß gewesen zu sein und die Gerichte haben sich halt an Rechtsanwälte eher gewandt. sodass es dazu gekommen ist, dass ein Sachwalter bis zu 1000 besachwalte Menschen gehabt hat, was kritisiert worden ist als ein Zustand, der eigentlich nicht dem Geist der Sachwalterschaft des Gesetzgebers entsprochen hat und schon gar nicht im Zuge von selbstbestimmt Lebeninitiativen oder von Gleichstellungsgesetzen oder der UN-Konvention für Rechte mit Menschen mit Behinderungen. Der wurde dann abgeschafft und ist meines Wissens im Budgetbegleitgesetz dann auch wieder eingeführt worden. Und vielleicht noch einmal zur Sachwalterschaft als Ganzes, weil Sie das ja auch schon angesprochen haben. Es ist natürlich ein sehr großer Eingriff in die Privatsphäre. Wir haben Fälle gehabt von Sachwalterschaften, die wieder aufgehoben worden sind. Dann sind aber irreparable Dinge passiert, wie zum Beispiel das Auflösen einer Rechtsschutzversicherung, die dann unter viel größeren Schwierigkeiten wieder eingeführt werden konnte. Das Auflösen eines Familiengrabes, das dann unwiederbringbar weg gewesen ist. Natürlich funktionieren viele Sachwalterschaften problemlos, aber es gibt eben auch problematische Sachwalterschaften, wo es auch schwierig ist, hier einzugreifen. Mhm. Die Betroffenen haben ja wenig Rechte. Und Angehörige haben auch eigentlich wenig Rechte oder Außenstehende, die sowas beurteilen können. Jetzt ist meine Frage, wie würde denn die Lösung aussehen, die Sie von Seiten des Monitoring-Ausschusses hier dem entgegensetzen würden?
Der Monitoring-Ausschuss, glaube ich, würde dem nicht etwas entgegensetzen, was er selbst sozusagen erfinden würde. Der Monitoring-Ausschuss unterstützt definitiv die Forderung der Konvention, die da lautet Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderungen und diese in all ihren Facetten massiv zu stärken. Das heißt, dass die Interessen, die Rechte, die Anliegen von den Selbstbetroffenen auch selbst vertreten werden können. Konvention sieht für jene Menschen, die Schwierigkeiten haben, ihre eigenen Interessen zu formulieren, sei es aus Kommunikationsschwierigkeiten, sei es, weil sie intellektuell Schwierigkeiten haben. Für solche Menschen sieht die Konvention vor, dass es Unterstützung gibt. Und zwar eine Unterstützung, die in einem ganz engen Dialog mit der betroffenen Person steht und diese Person stärkt, dieser Person die Möglichkeit gibt, zum absoluten Maximum ihre eigene Meinung kundzutun, ihre Interessen, ihre Bedürfnisse zu artikulieren und dass diesen Bedürfnissen und Wünschen entsprechend Handlungen gesetzt werden. Das braucht Zeit. Es braucht vor allem Zeit, um ein Unterstützungsnetzwerk aufzubauen. Aber ich glaube, dass wir uns diese Zeit nehmen müssen, weil wir es Menschen schuldig sind, dass sie selbstbestimmt leben können. Und nur indem wir uns die Zeit nehmen und diese Investition in menschliche Beziehungen auch tätigen, können wir den Paradigmenwechsel der Konvention weg vom Objekt, das besachwaltet wird, über das fremdbestimmt wird, hin zu einer Gleichberechtigung zwischen Menschen, die ihre Rechte gleichberechtigt verwirklichen können, wirklich schaffen.
Könnte man sagen, der Weg ginge dann in Richtung von juristischer Verwaltung eines Menschen hin zu eher sozialer Beratung, Hilfestellung und Unterstützung? Könnte man das so sagen?
Es ist definitiv so, dass wenn man Selbstbestimmung verwirklichen möchte für Menschen, die in einem sehr bürokratisch dominierten System unter Anführungszeichen betreut worden sind, transformieren will, hin zu einem Fokus auf Selbstbestimmung, die das Individuum im Zentrum hat, dass es zu einer Schwerpunktverlagerung kommen muss von der Bürokratie hin zum sozialen Netz und damit definitiv die bürokratische, administrative, juristische Seite an Gewicht verlieren muss, um dem sozialen Netzwerk der Umgebung den Raum zu geben, um die Selbstbestimmung zu unterstützen und zu verwirklichen.
wir zum Thema Bildung. Das ja. stand gestern, also am 28. April 2010 im Zentrum der öffentlichen Sitzung des Monitoring-Ausschusses, diesmal im Parlament. Und jetzt frage ich Sie gleich, was ist die Hauptzielrichtung dessen, was Sie gestern vorgestellt haben?
Der Monitoring-Ausschuss hat festgestellt, dass die österreichische Regierung seit der Ratifizierung der Konvention vor 18 Monaten noch keine Diskussion darüber geführt hat, wie das österreichische Bildungssystem inklusiv gestaltet werden kann. Die Konvention schreibt vor, dass Inklusion als Grundprinzip, als Recht, sich auch im Bereich Bildung manifestieren muss. Das heißt, alle Menschen müssen zu einem Bildungssystem barrierefrei Zugang haben. Gemäß der Konvention bedeutet das, dass es keine separaten Bildungseinrichtungen geben darf, die nur darauf abstellen, Personen mit einem bestimmten Merkmal, wie zum Beispiel Beeinträchtigung oder Behinderung, gesondert zu unterrichten. Daher ist es notwendig, dass das Bildungssystem in Österreich in den Grundfesten reformiert wird, um sicherzustellen, dass Inklusion von Menschen mit Behinderungen, natürlich aber auch anderen Personen, die aus dem Bildungssystem ausgeschlossen werden, inklusiv gestaltet wird. Das Bildungssystem, das die Konvention vor Augen hat, ist eines, das im Vorschulalter ansetzt, sprich frühkindliche Erziehung bis hin zu Weiterbildung in all ihren Facetten. Lebenslanges Lernen ist das Bildungskonzept, das der Konvention zugrunde liegt. In Österreich gibt es derzeit einige separate Einrichtungen. Bekannteste sind sicherlich Sonderschulen, aber auch die sonderpädagogischen Zentren sind ein Symbol eines Systems, das zweigleisig fährt. Diese Zweigleisigkeit muss gemäß der Konvention aufgehoben werden. Und auch weil Bildung so ein zentraler Schlüssel ist, um sicherzustellen, dass es Chancengleichheit gibt, dass Menschen in der gesellschaftspolitischen Mitte partizipieren können, dass sie so Teil des englisch umschriebenen Mainstream sein können, hat der Monitoring-Ausschuss diese wichtige Frage in den Mittelpunkt einer öffentlichen Sitzung gestellt, auch um zu gewährleisten, dass diese wichtige Stellungnahme von Betroffenen kommentiert werden kann, dass Expertinnen und Experten in eigener Sache ihre Anliegen einbringen können und wir sicherstellen können, dass hier eine Stellungnahme zustande kommt, die zum einen die Konvention und ihre Rechte korrekt wiedergibt, die aber auch auf die österreichische Situation Bezug nimmt mit einer Perspektive, die von Menschen mit Behinderungen selbst gestaltet ist.
Ehe ich dann zum Bereich der Sonderschulen komme, die ja Sie ja gerade angesprochen haben und die auch gestern im Zentrum der Diskussion gestanden sind, noch eine andere Frage. Sie haben vorher das lebenslange Lernen auch als eines der Prinzipien angesprochen. Gibt's das, kommt das explizit eigentlich auch vor?
Das lebenslange Lernen kommt in der Konvention nicht explizit vor. Es wird der Begriff der Bildung verwendet. Aber so wie die Bildung formuliert wird, ist klar, dass es auch um, dass damit auch der Prozess des lebenslangen Lernens gemeint ist. Das, was mir auch wichtig ist, ist zu sagen, dass die Konvention auch die informelleren Formen von Bildung, wie zum Beispiel Sport und Freizeit, ganz klar anspricht. Und die Konvention, wie wir am Anfang besprochen haben, steht ja im Kontext anderer Menschenrechtskonventionen und es gibt das Recht auf Bildung auch in dem Pakt für wirtschaftliche und soziale Rechte aus 1966, den Österreich 1978 ratifiziert hat. Und diese Bestimmung zum Recht auf Bildung ist von den Expertinnen und Experten in Genf bereits interpretiert worden. Und auch aus dieser Interpretation kann man lebenslanges Lernen als das Bildungskonzept, das der Menschenrechtskonvention zugrunde liegt, verstehen?
Ich frage das nämlich deshalb, weil das ein Betroffener, der offensichtlich eine Lernbehinderung gehabt hat, auch explizit angesprochen hat. Und ich glaube, dass das auch für Menschen mit Lernbehinderungen ganz, ganz wichtig ist, dass sie das Recht haben, sich ständig weiterzubilden. Ich selbst habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen mit Lernbehinderung sehr, sehr viel lernen können, aber dass sie manchmal ein bisschen länger brauchen, aber dann können sie es auch. Ja? Also deshalb habe ich das gefragt.
Ja.
Und jetzt eine provokante Frage.
Bitte.
Weil Sie gesagt haben, es soll niemand aus dem Bildungssystem ausgesondert werden.
Mhm.
Also das ging wohl auf Sonderschulregelung in Österreich. Würde das aber nicht bedeuten, dass wir auch die Separation der Bildung ganz allgemein zwischen Hauptschule und AHS eigentlich damit betroffen sein sollte? Denn auch das ist eine Segregation, ein Ausschluss einer Gruppe von einer anderen, aufgehängt, jetzt will ich nicht sagen an Behinderung, aber an etwas Ähnlichem, ja? Also weniger Lernschwierigkeit, mehr Lernschwierigkeit. So.
Ja.
Was sagen Sie dazu?
Lassen Sie mich festhalten, dass der Monitoring-Ausschuss grundsätzlich einmal für die Verwirklichung der Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen zuständig ist und daher die Inklusion aus der Perspektive Barrierefreiheit und Inklusion von Menschen mit Behinderungen formuliert. Ganz klar ist aber, dass wenn wir den Begriff der sozialen Barrieren, den die Konvention postuliert, ernst nehmen, auch andere Bevölkerungsgruppen mit hineingenommen werden müssen in den Inklusionsbegriff, der das österreichische Bildungssystem aus menschenrechtlicher Sicht heraus prägen sollte. Damit ist natürlich auch eine Segregation in Schultypen innerhalb des Regelschulwesens in Frage gestellt. Es ist gar keine Frage, dass menschenrechtlich gesehen eine Aufsplittung, die vor allem auch soziale und sozialökonomische Faktoren hat, den Menschenrechten und vor allem dem Anspruch auf Chancengleichheit widerspricht. Der Monitoring-Ausschuss hat im Entwurf der Stellungnahme in Randzahl 27 auch festgehalten, das Bekenntnis zum Grundprinzip der Diversität und die Abschaffung von sozialen Barrieren sind aus menschenrechtlicher Sicht ein klarer Auftrag, den sozialen, kulturellen und sozioökonomischen Barrieren im Bereich Bildung grundsätzlich entgegenzuwirken.
Und jetzt möchte ich noch einmal auf die Sonderschulen kommen. Oder umgekehrt, eigentlich auf die Integration. Mhm. In Österreich gibt es ja schon relativ lange die Integration, seit dem Unterrichtsminister Scholten, der sie eingeführt hat. Das sind jetzt schon mehr als 15 Jahre. Aber man hat festgestellt, in den letzten Jahren ist die Zahl der Integrationskinder und der Sonderschulen eigentlich ziemlich gleich geblieben. Also die Sonderschulen sind ungefähr 50% und die Integrationsschulen sind ungefähr 50%. Und das möchte der Monitoring-Ausschuss geändert haben. In welche Richtung soll sich das da ändern? Ganz absolut Abschaffung der Sonderschulen und nur noch Integrationsklassen? Oder ist das zu vereinfacht gesagt?
Lassen Sie mich klarstellen, dass es nicht der Monitoring-Ausschuss ist, der fordert. Es ist die Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, die das Prinzip der Inklusion für alle Lebensbereiche, so auch den Bildungsbereich, fordert. Es ist die österreichische Regierung und das österreichische Parlament, die gesagt haben, dass sie diese Prinzipien einhalten wollen. Der Monitoring-Ausschuss hat lediglich die Aufgabe, aufzuzeigen, in welchen Bereichen die Inklusion mangelhaft ist. Die Konvention sagt also Inklusion in allen Lebensbereichen, so auch im Bildungsbereich. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, sicherzustellen, dass das Bildungssystem als Ganzes inklusiv ist. Zweifelsohne gibt es in Österreich schon vielfältige Bemühungen, Menschen mit Behinderungen, vor allem Kinder mit Behinderungen, in das Regelschulsystem zu integrieren. Der Knackpunkt ist aber, das sind einzelne Versuche. Es gibt ein Parallelsystem, es gibt Sonderschulen, es gibt sonderpädagogische Zentren und wiewohl die Bemühungen in vielen Bereichen groß sind und anerkennungswürdig sind, sind sie auf Integration gestellt und damit entsprechen sie nicht dem Prinzip der Inklusion. Die Schwierigkeit ist die, wenn man an einem System, das auf Separation abzielt, ein wenig herumdoktert und ein bisschen hier verbessert und versucht, da ein bisschen einen Schulversuch zu machen und dort ein bisschen eine Schulung in Richtung Integration zu machen, dass man das Ziel der Inklusion nicht erreichen wird können. Es geht um den grundlegenden Wandel, nicht das System in den Mittelpunkt zu stellen, sondern den einzelnen Lernenden. Und da, glaube ich, wird es mit Schulversuchen und einer Erweiterung von Integrationsklassen schwierig sein, ich wage zu behaupten, unmöglich sein, das Prinzip der Inklusion zu verwirklichen. Und aus dem Grund wird es ohne einen radikalen Bruch mit dem momentanigen System nicht möglich sein, das Prinzip der Inklusion zu verwirklichen. Wenn wir nicht versuchen, ein ganz neues Reißbrett zu nehmen und auf diesem Reißbrett ein System zu gestalten, das sicherstellt, dass Menschen mit ihren Bedürfnissen, mit ihren Fähigkeiten im Mittelpunkt stehen, wo eine Person mit einer Lernschwierigkeit und eine Person, die hochbegabt ist, miteinander lernen können, und das ist das Szenario, das die Konvention vorsieht, dann werden wir die Zielsetzungen der Konvention und damit die Verpflichtungen, die Österreich vor 18 Monaten eingegangen ist, verfehlen.
Dann möchte ich gerne ein bisschen ins Detail gehen. Das, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, den Einzelnen mit seinen Bedürfnissen oder die Einzelnen mit ihren Bedürfnissen zu fördern, das heißt in der Pädagogik Individualisierung bzw. auch Differenzierung, wenn verschiedene und unterschiedliche Bedürfnisse, Begabungen, Schwächen, Stärken da sind. Das ist ein Modell, das in der PISA-Studie in den nordischen europäischen Staaten verwirklicht wird. Heute ist der Außenminister in einer anderen Funktion in Finnland und lässt sich dort das System der Individualisierung und Differenzierung erklären. Und jetzt würde ich gerne auch mit diesen zwei Begriffen, Individualisierung und Differenzierung, die mir meiner Meinung nach auch gerade im Hinblick auf Menschen mit Behinderungen sehr wichtig erscheinen, nochmal genauer anschauen. Auch im Hinblick auf Stellungnahmen, die gestern im Monitoring-Ausschuss gekommen sind. Also zum Beispiel, es gibt ja Kulturtechniken für bestimmte Menschen mit Behinderungen, die für sie, ich will jetzt nicht sagen lebenswichtig sind, aber die sehr wichtig sind, um gleichberechtigt an der Gesellschaft teilzuhaben. Also zum Beispiel bei sinnesbehinderten Menschen, bei Blinden, dass sie die Brailleschrift lernen bzw. Mobilitätstraining haben, dass sie sich auch im Raum zurechtfinden können. Oder bei gehörlosen Menschen, dass sie die Gebärdensprache lernen. Ja. Hat sich Ihr Gremium auch darüber geäußert, wie diese Individualisierung und Differenzierung von diesen Gruppen in einem Schulsystem abseits von Sonderschulen auch zur Geltung kommen könnte?
Das ist eine schwierige Frage, nicht weil es nicht schon praktische Beispiele zur Genüge gäbe, wie man Inklusion mit personenzentriertem Fokus umsetzen könnte, sondern das ist eine Grauzone für den Monitoring-Ausschuss, Handlungsanleitungen zu geben, wie Dinge umgesetzt werden müssen. Ich glaube, gerade im momentanigen Stadium ist es die Hauptaufgabe des Monitoring-Ausschusses zu beobachten, kritisch zu hinterfragen, wie die Konvention umgesetzt wird, beziehungsweise vor allem, wenn sie überhaupt nicht umgesetzt wird. Und wiewohl das eine Grauzone ist, glaube ich, dass das wichtig ist, dass man die Grenze erkennt und sagt, die konkrete Umsetzung ist Aufgabe der Regierung in dem Fall. Und diese Verantwortung für Ideen zur Umsetzung muss man auch ganz klar bei der Regierung lassen. Natürlich ist die Versuchung groß, gerade für jemanden wie mich, aber auch für viele Kolleginnen und Kollegen im Ausschuss, die andere Modelle kennen, die Studien kennen, die belegen, wie viel hilfreicher personenzentrierte Systeme sind, die auch wissen, dass ein inklusives Schulsystem wesentlich billiger ist als ein segregierendes Schulsystem. Da ist die Verlockung sehr groß, eine Stellungnahme zu schreiben und zur Hälfte darüber anzuleiten oder darüber zu berichten, wie es denn gehen könnte. Aber ich halte es für wichtig, dass man die Rollen auseinanderhält. Und wir bemühen uns daher, trotz aller Verlockungen in der Stellungnahme darauf nicht wirklich einzugehen.
Ich habe das deshalb gefragt, weil Sie haben jetzt gerade gesagt, das System wird billiger mit Inklusion, weil Gegner dieser Inklusion schon beginnen mit Argumenten, ja, da soll alles billiger werden, da wird halt nur abgeschafft die Sonderschule und dann wird irgendwie Integration gemacht, aber die Bedürfnisse der Menschen mit Behinderungen werden dann unter den Tisch fallen, die werden die notwendigsten Dinge, die fürs Leben bekommen, nicht mehr kriegen. Das gilt nicht nur für die Gruppe, die ich vorher genannt habe, der Menschen mit Sinnesbehinderungen, das gilt ganz insbesondere für Eltern von Kindern mit Lernbehinderungen. Die sagen so, und wie wird denn das sein? Dann kommen sie in eine Schule, kriegen ihre Bedürfnisse nicht mehr das wird das absolute Chaos sein und es wird gespart und damit hat sich die Geschichte. Ja. Ich möchte nur dazu fügen, das sind Argumente, die von außen kommen. Ich selbst habe eine Sendung gemacht, schon vor 10 Jahren, über einen autistischen Buben in einer Volksschule, was der alles tolle Sachen, wie überhaupt Integration, wenn sie gut funktioniert, alles kann. Aber trotzdem, meine Frage, setzt sich da, wenn Sie das jetzt leer lassen, setzen Sie sich da nicht der Gefahr aus, dass man so etwas hineininterpretieren kann?
Natürlich ist die Gefahr groß und die E-Mails und Anrufe, die ich in meiner Funktion als Vorsitzende in den letzten Tagen bekommen habe, bestätigen das, dass Menschen sich nur darauf fokussieren, dass jetzt die Abschaffung der Sonderschule gefordert wird und sehen da das große Loch und sehen in diesem großen Loch die Bedürfnisse vor allem ihrer eigenen Kinder nicht erfüllt. Ich glaube aber, dass wir durch diese Diskussion, und das muss eine breite Diskussion durch müssen, was bedeutet Inklusion und was bedeutet die Unterstützung von Kindern, um jetzt auf die Grundschule abzustellen, was bedeutet aber auch die Unterstützung von Kindern mit Behinderungen im Bildungswesen. Um diese Debatte werden wir nicht herumkommen. Da wird es viele Menschen geben, die aus verschiedensten Gründen heraus ein großes Loch sehen, in dem es dann wesentlich weniger gibt als jetzt in der separierten Sonderschule. Ich sehe aber keinen Weg daran vorbei, dieses Loch ein wenig entstehen zu lassen. Einfach um sicherzustellen, dass wirklich alle, die an einer Umgestaltung dieses Systems beteiligt sein müssen, sich daran auch tatsächlich beteiligen. Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, hier eine Marschroute dann vorzugeben, die schwerpunktmäßig dann von einem Monitoring-Ausschuss postuliert wird, weil ja dann alle jene, die die Umsetzung tatsächlich vollführen müssen, von dem Diskussionsprozess ausgeschlossen werden und die Conclusio des Monitoring-Ausschusses wahrscheinlich verständlicherweise zu Recht zurückweisen würden, weil sie an diesem Prozess auch nicht beteiligt waren. Das, was die Beiträge von Menschen, die da jetzt das große Loch sehen, deutlich machen, ist, wie groß die Ignoranz gegenüber dem Konzept Inklusion ist, wie viel Aufholbedarf es da einfach gibt an Bewusstseinsbildung, an konkreter Information, um sicherzustellen, dass das Konzept Inklusion verstanden wird und dass wir alle vom selben Inklusionskonzept sprechen, wenn wir den Terminus Inklusion in den Mund nehmen. Und da gibt es ganz, ganz massiv Aufholbedarf in allen Bereichen. Weil wir im Bereich Bildung sind, da hat es vor einigen Wochen eine Diskussion zu einem ganz anderen Thema gegeben. Und da hat ein Universitätsprofessor durchaus flapsig im Tonfall gemeint, dass es Menschen mit Behinderungen in Österreich ja eh so gut geht und quasi er sieht nicht, wo es einen Handlungsbedarf gibt. Und ich habe mir dann erlaubt, gegenzufragen, wie es denn steht um die Bestellung von Menschen mit Behinderungen auf eine Professur an seiner Fakultät.
Welche Fakultät war das?
Das war Rechtswissenschaften. Mhm. Zum einen, um aufzuzeigen, welche Konsequenzen die Exklusion von Menschen mit Behinderungen hat. Sprich, es gibt derzeit noch wenig Menschen mit Behinderungen, die eine Ausbildung abschließen können, die ihnen eine Qualifizierung als Professor oder Professorin ermöglicht. Aber auch einfach, um deutlich zu machen, wie sehr das in den individuellen Bereich hineingeht und dass man über Menschen mit Behinderungen und über die Frage von Inklusion nicht einfach so in einem entfernten politischen Kontext, in dem es vielleicht einen Handlungsbedarf gibt, sprechen soll, sondern ganz konkret in seinem eigenen Umfeld schauen muss. Und die wenig überraschende Reaktion des Professors war, das kommt auf die Behinderung an, wo dann auch deutlich wird, ja, es gibt da mal schon so ein bisschen ein Verständnis dafür, dass theoretisch die Inklusion von Menschen mit Behinderungen möglich ist, aber da gibt es Einschränkungen, die Menschen sehen, und ich glaube, sie sehen sie oder spüren sie, weil sie nicht wissen, wie Inklusion funktionieren kann, wie persönliche Assistenz funktionieren kann, weil sie kein Bild im Kopf haben, wenn es um die Inklusion von Menschen mit Behinderungen, völlig egal, welche Beeinträchtigung oder Behinderung vorliegt, geht.
Ich möchte gerne noch einmal zur Frage zurückkommen, die ich ganz vorhin gestellt habe, und Sie versuchen auch abzuschließen. Aber könnte man jedenfalls jetzt interpretatorisch sagen, wenn die UNO-Konvention die Menschen nach ihren individuellen Bedürfnissen im Bildungsbereich fördern möchte, dann ist es doch klar, dass Kulturtechniken wie Brailleschrift, wie Gebärdensprache, aber auch das, was Menschen mit Lernbehinderungen brauchen, dem Menschen als Recht zusteht.
Ja, gar keine Diskussion.
Damit ist diese Frage meiner Meinung nach ausgeräumt. Eine Frage,
ja,
die gestern auch angesprochen worden ist, die ich Ihnen gerne auch hier zeigen möchte. Es gibt seit 2007 eine Novelle vom Bundesministerium für Unterricht und damals Kunst und Kultur für die Zulassungsvoraussetzungen an pädagogischen Hochschulen. Mhm. Und da wird von erforderlicher Sprech- und Stimmleistung gesprochen und von körperlich-motorischer Eignung für die Bachelorstudien zur Erlangung des Lehramtes an Pflichtschulen. Der damalige noch Minister, jetzt Behindertenanwalt Buchinger, hat sogar von grauer Diskriminierung im Pflichtschulbereich gesprochen, auf die man aufpassen muss. Und es ist schon vorgekommen, dass Menschen mit, die schlecht hören, also mit, die gehörlos sind, mit Gebärdensprache sich kommunizieren, bereits betroffen sind davon. Und es gibt, meines Wissens ist da bereits ein Schlichtungsverfahren anhängig. Fällt das in den Bereich, den Sie gestern angesprochen haben?
Wenn wir von einem inklusiven Bildungssystem sprechen, dann sprechen wir nicht nur von der Frage, ob Menschen mit Behinderungen in diesem System lernen dürfen, sondern dann sprechen wir auch von der Möglichkeit, dass Menschen mit Behinderungen Lehrerinnen und Lehrer oder Professorinnen, Professor in irgendeiner Form eine lehrende Position einnehmen dürfen. Und damit fällt die Frage von Qualifikationen, die Menschen aufgrund ihrer Beeinträchtigung ausschließen könnten, definitiv auch in den Bereich inklusiver Bildung.
Dann würde ich jetzt gerne den Bereich wechseln, wegkommen von der Bildung, hin zu einem anderen Bereich, den wir uns im Jänner genauer angeschaut haben. Die Situation ist folgende. Eine Frau, die nicht einmal einen Sachwalter hat, die leicht lernbehindert ist und auch im Rollstuhl sitzt, braucht in der Früh Hilfestellungen, die ihnen ein sozialer Dienst zur Verfügung stellt, damit sie aufstehen kann. Mhm. Ausgemacht war, dass der um 9 Uhr kommt. Wie sich herausgestellt hat, gibt es aber einen Rahmenvertrag, an den sich diese Firma hält, der vorsieht, dass es eine Rahmenzeit gibt von 6 bis um 10 und dass sie eigentlich kommen können, wann sie wollen, ohne sich zu entschuldigen, sich vorher anzukündigen und ähnliches. Wir haben uns jetzt einige Passagen auch angeschaut, das widerspricht doch diametral den Dingen, die in der UNO-Konvention vorgesehen sind. Ich muss mich doch, so wie alle anderen Leute, darauf verlassen können, um welche Zeit ich in der Früh aufstehe, wann ich mit Hilfsdiensten rechnen kann. Natürlich können sich Verzögerungen ergeben, das ist ja klar, aber erstens mal eine Stunde oder so ist schon sehr viel. Wenn sich das häuft, kommt das noch einmal dazu. Und dann drittens, wenn sich etwas verzögert, meldet man das normalerweise wie überall sonst auch und sagt, entschuldigen Sie, es geht jetzt nicht aus, wir kommen heute eine halbe Stunde später, falls das irgendwie anders geht. Gibt es bereits in dieser Richtung, die sich mit den sozialen Diensten, die sich mit Wohnen, die sich mit dem täglichen Leben beschäftigen, in weiterer Folge dann auch mit persönlicher Assistenz, aber es ist derzeit nicht sehr wahrscheinlich, dass jeder Mensch persönliche Assistenz bekommt, der jetzt Hilfsdienste bekommt, weil das einfach von den Dimensionen her wahrscheinlich sehr, sehr schwierig sein wird. Gibt es dazu schon Überlegungen Ihres Monitoring-Ausschusses?
Der Monitoring-Ausschuss hat die Frage persönlicher Assistenz in der Verwirklichung von selbstbestimmt Leben, das ist Artikel 19 der Konvention, bereits in einigen Sitzungen thematisiert. Es ist gar keine Frage, dass die Sicherstellung von persönlicher Assistenz ein Schlüssel ist, um Barrierefreiheit und auch Inklusion zu gewährleisten. Der Monitoring-Ausschuss hat gestern die Parlamentarierinnen und Parlamentarier sehr herzlich ersucht, eine Enquete über persönliche Assistenz zu ermöglichen, weil der Eindruck da ist, dass unklar ist, was persönliche Assistenz als Konzept eigentlich ist. Die Frage soziale Dienstleistungen und ihre Auslagerung sind teilweise schon im Monitoring-Ausschuss diskutiert worden. Es hat konkret auch schon eine Stellungnahme gegeben zur Frage der staatlichen Verantwortung für die Umsetzung von Menschenrechtsverpflichtungen durch private Dienstleister. Dessen ungeachtet glaube ich, dass fernab von jeder Konvention und allen Menschenrechten Professionalität professionelle Standards eingehalten werden sollten, völlig egal, wer die Kundin oder wer der Kunde ist. Und das durchzusetzen ist eine Kraftanstrengung, die uns alle gemeinsam trifft und von der man doch hoffen würde, dass man sie auch ohne menschenrechtliche Verpflichtungen durchsetzen kann.
Ich möchte trotzdem noch nachfragen. Ja. Persönliche Assistenz, die wir natürlich damals in dieser Sendung dem auch gegenübergestellt haben, weil eine Frau, die persönliche Assistenz bekommt, hat damals gesagt, es wäre unmöglich, dass die Frau in der Wohnung steht, dass die zu einer Zeit, wo die Betroffene nicht möchte, dann auch sieht bestimmte Dinge und sie, also für sie ist das undenkbar, sie hat persönliche Assistenz. Aber ich denke mir, in einem Zeitraum, wo man nicht davon ausgehen kann, dass alle Menschen persönliche Assistenz bekommen, sollten die, die sie nicht bekommen können, auch im Rahmen der Dinge, die in der UN-Konvention festgelegt sind, dem wenigstens nahe kommen und nicht derartig diametral widersprechen. Also das war die Stoßrichtung, die wir damals gewählt haben. Wir haben uns die Bestimmungen der UN-Resolution angesehen und haben sie verglichen mit dem, was in einer bestimmten Einrichtung oder in mehreren eigentlich geschieht, nicht in allen. Es gibt in anderen, da funktioniert das wirklich so, dass sie sagen, wir kommen leider morgen später, weil wir konnten das nicht anders einteilen. Aber ich fürchte sehr, dass das noch sehr, sehr häufig vorkommt. Und dass es Dinge gibt, die sich Menschen, die keine Behinderung haben, gar nicht vorstellen können, die für sie ganz selbstverständlich sind, zu bestimmen, wann stehe ich auf, wann nehme ich bestimmte Dinge, weil es geht ja auch um Service der Fahrtendienste zum Beispiel, die viele Menschen mit Behinderung in Anspruch nehmen. Manchmal haben sie gar keine andere Alternative. Und die auch mit dem Zeitlichen nicht ganz so krass, aber da gibt es auch viele zeitliche Verzögerungen. Also die Frau Broschek, wenn ich ein Beispiel nehmen kann, die ja mittlerweile lange ihr Studium schon beendet hat, ist einmal zu einer ganz, ganz wichtigen Prüfung viel zu spät gekommen, weil sich der Fahrtendienst verzögert hat. Und dann haben sie ja gesagt, es gibt immer nur mit Ihnen Schwierigkeiten, Frau Broschek. Das sind halt so die Tagtäglichkeiten. Oder wir haben damals den Spruch gehabt, wenn Sie auf der Universität einen behinderten einen Rollstuhlfahrer sehen, der da steht wie bestellt und nicht abgeholt, dann hat er was bestellt und wird nicht abgeholt, weil er auf den Fahrtendienst wartet, der damals schon bis zu einer halben Stunde später kommen konnte oder auch manchmal sogar früh. Oder ist das eher abgedeckt durch die Auseinandersetzung mit persönlicher Assistenz?
Ich würde hoffen, dass das mit dem Verständnis, dass die Konvention von persönlicher Assistenz hat, abgedeckt ist und daher diese Diskussion mit erfasst wird von der Enquete, die hoffentlich stattfinden wird, beziehungsweise dann natürlich auch einer entsprechenden Stellungnahme des Monitoring-Ausschusses. Ich glaube, trotz Konvention und trotz der Tatsache, dass man hier sicherlich auf die Einhaltung der Konvention pochen muss, man sich schon den Teilaspekt auch noch einmal verdeutlichen muss. Es gibt Dienstleistungsbereiche, in denen es ganz, ganz niedrige professionelle Standards gibt, wo Pünktlichkeit, Höflichkeit, Kommunikation nicht jenen Stellenwert haben, den sie haben sollten. Das trifft Menschen mit Behinderungen, die aus gesellschaftlichen Prozessen tendenziell ausgeschlossen werden, doppelt und dreifach hart, das ist gar keine Frage. Aber ich sehe das als ein Querschnittsthema für die Gesellschaft, bei dem im Bereich von Menschen mit Behinderungen erschwerend hinzukommt, dass die Bilder im Kopf der Gesamtbevölkerung die Behinderung betreffen, einer dramatischen Änderung bedürfen. Da müssen einige Bilder kräftigst übermalt werden. Und wenn Sie das schildern, wie Menschen mit Behinderungen in einem so wichtigen Bereich, zum Beispiel wie einer Prüfung, die man dann nicht pünktlich antreten kann, aber eigentlich auch in jedem anderen Lebensbereich benachteiligt werden, dann hat das auch sehr viel damit zu tun, dass Menschen mit Behinderungen vielfach als ein Objekt gesehen werden, dass Service oder Hilfebedarf nicht wirklich gesehen werden als Menschen, die Subjekte sind, die Rechte haben, die selbst bestimmen wollen über den Zeitpunkt, zu dem die Unterstützung in der Früh kommt, genauso wie die Farbe ihrer Socken, genauso über das Fernsehprogramm, das sie schauen wollen oder auch die Lebensversicherung, die sie abschließen wollen, um hier nur einige Elemente aus der großen Palette zu nehmen. Das heißt, Bewusstseinsbildung, so wie sie in der Konvention auch in Artikel 8 gefordert wird, ist in vielen Bereichen notwendig und in jenen, in denen professionelle Standards sehr klein ausgebildet sind, wohl noch wesentlich massiver umzusetzen als in anderen.
Und an Bewusstseinsbildung versucht Frau Rückerer wie ein kleines Rädchen zu sein, um daran zu drehen. Letzte Frage. Wie ist Ihre kurz-, mittelfristige und langfristige Einschätzung dessen, was Ihre Tätigkeit oder die Tätigkeit des Monitoring-Ausschusses in Österreich bewirken kann?
Das ist momentan ein bisschen schwierig einzuschätzen. Ich glaube, dass der Monitoring-Ausschuss ein großes Potenzial hat, indem es die erste unabhängige Einrichtung derart ist, wo die Zivilgesellschaft einfach einen großen Anteil an der Umsetzung hat. Und es gibt Anzeichen, dass es auch von Seiten der Regierung Wertschätzung dafür gibt, dass es eben so ein unabhängiges Gremium ist, dass die Perspektive der Zivilgesellschaft in das gemeinsame gesellschaftspolitische Gestalten einbringt. Eine mittelfristige Prognose abzugeben ist schwierig, nicht nur wegen der sich wechselnden Determinanten in der Politik, aber auch ganz konkret aufgrund der mangelnden Ressourcen, die der Monitoring-Ausschuss hat. Es würde jetzt zu weit führen, die ganzen Facetten aufzuzählen, weshalb und warum der Monitoring-Ausschuss und seine Mitglieder ehrenamtlich tätig sind und darüber zu philosophieren, warum das Budget des Sozialministeriums für die Unterstützung des Monitoring-Ausschusses durch ein Büro recht knapp bemessen ist. Aber Tatsache ist, mittelfristig hat der Monitoring-Ausschuss nur dann eine Chance, wenn es Ressourcen gibt, und zwar solche, die dem Ausschuss als Ganzes eine solide Arbeit ermöglichen. Die Gespräche darüber sind im Laufen und ich fürchte, dass am Ausgang dieser Gespräche die mittelfristige oder langfristige Perspektive des Monitoring-Ausschusses ganz zentral dranhängt.
Können Sie dann davon ausgehen, dass man zumindest in bestimmten Punkten Österreich so nachhaltig verändert, dass man sagt, in 20 Jahren können wir schon sagen, dass der Monitoring-Ausschuss etwas bewirkt hat?
Also nachdem ich mich seit nicht ganz 18 Monaten ehrenamtlich für dieses Gremium engagiere, als Selbstständige dadurch finanziell auch ziemlich belastet bin, würde ich doch hoffen wollen, dass diese meine ehrenamtliche Arbeit und natürlich auch die Arbeit meiner Kolleginnen und Kollegen im Ausschuss nicht umsonst ist. Ich glaube, dass gerade das Potenzial, das wir alle in der Konvention sehen und das wir natürlich in der Umsetzung der Konvention sehen, ein Motto dafür ist, dass wir uns in dieser Form engagieren.
Danke für das Gespräch.
Ich danke.